Hi, ich bin Pups, Pronomen er. Willkommen zur ersten Episode meines neuen Podcasts, Eine Welt ohne Polizei. Ich will die Polizei abschaffen. Die Polizei abschaffen? Ja, genau. Warum denn nicht? Warum sollte man ein Konzept aus dem 19. Jahrhundert, das immerhin für tausende Tote verantwortlich ist, nicht zumindest hinterfragen dürfen? Klar, in Deutschland sterben jedes Jahr nur etwa 15 Menschen durch Polizeigewalt, meistens per Schusswaffe. Aber Polizei sollte generell hinterfragt werden. Und es gibt eine Reihe weiterer Kritikpunkte an Polizei und Polizeiarbeit. Zum Beispiel struktureller Rassismus, Ungleichgewicht im Repressionslevel gegenüber linken und rechten politischen AkteurInnen, rechte Netzwerke und die Rolle der Polizei beim gesellschaftlichen Rechtsruck, der globalen konservativen Revolution, die Wegbereitung des Faschismus Reloaded. Trotzdem spielt der Gedanke, Polizei abzuschaffen, keine Rolle in der aktuellen politischen Debatte hierzulande. Der Gedanke, die Polizei abzuschaffen, wird in der deutschen Öffentlichkeit als abwegig wahrgenommen. Polizeireformen verlaufen immer nur in eine Richtung: mehr Ressourcen und Befugnisse für die Polizei. Natürlich gibt es die Vision von Polizei abschaffen in antifaschistischen, anarchistischen Milieus. Polizei als Gewaltwerkzeug einer kapitalistischen Grundordnung gehört abgeschafft und daher bekämpft. In den USA gibt es bereits eine wesentlich breitere Polizeiabschaffenbewegung. Hashtag Abolish the Police. Sie wird zurzeit immer besonders sichtbar, wenn es irgendwo im Land zu Polizeibrutalität kommt. Aber sie hat es eben auch geschafft, dass auf politischer Ebene auch der neue Präsident Biden nicht drumherum kommt, Defund the Police, die Reduzierung von finanziellen Mitteln für die Polizei, in seinem Regierungsprogramm zu berücksichtigen. Es wird Zeit, dass wir in Deutschland auch auf breiter Front für die Abschaffung der Polizei kämpfen. Auch für Einfluss auf die politischen Debatten, aber vor allem für eine solidarische Bewegung, die eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse auf der Straße bewirken kann, schon bevor sich das System verändert. Darum soll es also in diesem Podcast gehen. Anhand aktueller Beispiele aufzeigen, was die Polizei dem Konzept nach eigentlich ist und warum dieses Modell staatlicher Gewalt nicht reformierbar ist. Heute mit folgenden Themen: neue Befugnisse für die Polizei nach Terroranschlag von Wien, Forschungsprojekt QueerPol von der Ruhr-Uni Bochum veröffentlicht neuen Zwischenbericht. Außerdem habe ich mir die Kommunikation der Polizei Mittelhessen rund um den Danny bleibt etwas genauer angeschaut. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn fleißig mit euren FreundInnen teilt und mir auf Twitter folgt, @pupsbakonin. Wenn ihr nichts verpassen wollt, kommt auch in meinen Telegram-Kanal, t.me/weltohnepolizei. Wenn ihr diesen Podcast und meine Arbeit unterstützen wollt, freue ich mich sehr und möchte an dieser Stelle allen UnterstützerInnen dieser Episode danken. Alle Links findet ihr übrigens auch auf Twitter und in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und jetzt geht's los. Für eine Welt ohne Polizei. Neue Befugnisse nach Terroranschlag. Wie heise.de am 9.11.2020 berichtet, Ist der Wiener Terroranschlag für die EU-Regierungen Gelegenheit zum Ausbau der Überwachung? Auch wenn verschlüsselte Kommunikation keine relevante Rolle bei dem Anschlag spielte. Online-Dienste sollen Zweitschlüssel bei Behörden hinterlegen müssen. Das bedeutet, dass verschlüsselte Messenger-Dienste wie beispielsweise Signal dazu verpflichtet werden, für den Betrieb unnötig Generalschlüssel zu erzeugen und diese bei Behörden zu hinterlegen. Diese können sich dann jederzeit unerkannt in private Unterhaltungen und andere verschlüsselte Übertragungen einklinken. Die konkrete Methode stelle einen Man-in-the-Middle-Angriff dar und gehe auf einen Vorschlag britischer Spione zurück. Das kann dann sogar bedeuten, dass Kommunikation nicht nur abgehört, sondern sogar manipuliert werden kann. Ganz schön gruselig. Für Mobildienstleister gibt es ein ähnliches Prinzip bereits. In Deutschland darf niemand Mobilfunkdienstleistungen anbieten, ohne den Diensten Zugang über ein Hintertürchen zu gewähren. Die verschlüsselte Datenkommunikation ist den Behörden schon länger ein Dorn im Auge. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass es ein bisschen wie ein Déjà-vu erscheint, denn wir haben diese Debatte schon mehr als einmal geführt. Jeder Terroranschlag ist für die Polizei und Sicherheitsbehörden ein willkommener Anlass, die allgemeine öffentliche Verunsicherung als Rechtfertigung für weitergehende Überwachung und einen Ausbau des Sicherheitsapparats zu missbrauchen. So wie zum Beispiel vor 5 Jahren. Nach den Terroranschlägen in Frankreich wurde ein erneuter Versuch gestartet, die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland durchzusetzen. Später wurde diese dann vor Gericht kassiert. Zurzeit ist sie ausgesetzt bis zu einer Entscheidung des EuGH. Fun Fact: Vorratsdatenspeicherung gab es in Frankreich bereits, als die Anschläge 2015 passierten. Also, nichts wird sicherer, wenn die Polizei mehr Befugnisse erhält. Aber jede von uns wird Ziel von umfassender Überwachung, von immer mehr Bereichen des Lebens und das Sicherheitsgefühl verschlechtert sich. Und die Polizei hat mehr Möglichkeiten, die üblichen Verdächtigen, nämlich zum Beispiel AnarchistInnen und Linke, zu bekämpfen. Wie zum Beispiel die Befugnisse der neuen Polizeigesetze, zum Beispiel in NRW, die auch vorrangig mit der Terrorabwehr begründet wurden. Forschungsprojekt QuiaPol veröffentlicht neuen Zwischenbericht. Das Forschungsprojekt QuiaPol der Ruhr-Uni Bochum befasst sich mit dem Dunkelfeld von Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen aus der Opferperspektive. Der neueste, zweite Zwischenbericht fokussiert sich besonders auf strukturellen Rassismus. Der Zwischenbericht beschreibt die folgenden Ergebnisse. Ich zitiere aus dem Bericht. Die Auswertung hat gezeigt, dass POC und Personen mit Migrationshintergrund in anderer Weise von als rechtswidrig bewerteten polizeilichen Gewaltanwendungen betroffen waren und diese in anderer Weise wahrgenommen haben als weiße Personen bzw. solche ohne Migrationshintergrund. In den Daten der quantitativen betroffenen Befragung zeigt sich die Tendenz, dass vor allem POC anteilig betrachtet häufiger aufgrund von Personenkontrollen mit der Polizei in Kontakt kamen als weiße Personen. ExpertInnen wiesen in den qualitativen Interviews auf die besondere Problematik verdachtsunabhängiger bzw. anlassloser Kontrollen hin. Sie erläuterten, wie aus solchen Kontrollsituationen gewaltvolle Eskalationsverläufe entstehen können. Insbesondere können Beschwerden über als rassistisch wahrgenommene Maßnahmen der Auslöser für polizeiliche Gewaltanwendungen sein, wie Betroffene berichteten. Die Diskriminierungserfahrungen von POC unterschieden sich deutlich von den Erfahrungen weißer Personen. Unter anderem die Häufigkeit dieser Erfahrungen führten bei betroffenen POC zu der Annahme, aufgrund äußerer Merkmale und damit aufgrund rassistischer Vorurteile anders behandelt worden zu sein als weiße Personen. Auch zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund gab es diesbezüglich Unterschiede, jedoch in geringerem Maße. Personen mit Migrationshintergrund und POC berichteten im Durchschnitt von stärkeren psychischen Folgen der polizeilichen Gewaltanwendung als Personen ohne Migrationshintergrund bzw. weiße Personen. Sowohl weiße als auch nicht weiße Befragte entschieden sich nur selten dazu, Anzeige zu erstatten. Die Gründe dafür variierten allerdings teilweise. So gaben POC unter anderem noch häufiger als weiße Personen an, dass ihnen von einer Anzeige abgeraten wurde. Die interviewten Expertinnen aus Opferberatungsstellen verwiesen insofern auf die geringen Erfolgsaussichten, die hohe Wahrscheinlichkeit einer Gegenanzeige, die hohe psychische Belastung sowie den Umstand, dass Anzeigen teilweise nicht von der Polizei aufgenommen würden. Ende des Zitats aus dem Bericht. Die Studie ist nicht repräsentativ, wie auch ihre Urheber immer wieder betonen, aber sie dokumentiert Fälle von Polizeibrutalität aus der Opferperspektive. Diese Ergebnisse sind eindeutig und bestätigen: Die Funktion von Polizei ist zwar Verfolgung von Straftaten, dabei verfolgt sie aber einen Fokus auf gesellschaftlich niedrigstehende und bestimmte Gruppen wie Menschen, die nicht als klassisch deutsch in Anführungsstrichen gelten. Dies sind POC, Menschen ohne staatliche Papiere, Drogenabhängige, SexarbeiterInnen, Transgender und einige andere. Kommunikation von Polizei am Beispiel der Polizei Mittelhessen rund um den Danny. Bevor ich ins Detail gehe, möchte ich grundsätzlich vorausschicken: Wenn die Polizei über ihre PR-Stellen kommuniziert, und dazu gehört auch Social Media, dann tut sie das niemals neutral, sondern immer als politischer Akteur. Das heißt, diese Kommunikation dient dazu, gewaltvolle Maßnahmen zu rechtfertigen und als notwendig darzustellen. Deswegen sollten diese Meldungen grundsätzlich genauestens auf ihren Wahrheitsgehalt verifiziert werden, wie jede andere Quelle. Mit inszenierten Tweets zur Räumung im Danny zeichnet die Polizei ein bestimmtes Bild des Widerstandes im Wald. Dazu gehören auch subtile Täuschungen und Behinderungen der Presse. Tägliche Stories und Videos füttern das Narrativ von bewaffneten, gewalttätigen WaldbewohnerInnen, die eine Gefahr für Mensch und Natur darstellen. Es fällt auf, dass wie im Hambi sehr oft Müll auf den Bildern zu sehen ist. Das soll wohl suggerieren, dass die AktivistInnen den Wald verschmutzen. Wer die Situation vor Ort kennt, weiß, dass dem nicht so ist. Aber auch im Hambi wurden ganz bewusst nach Räumung und Zerstörung von Strukturen Bilder gefertigt. Grundsätzlich ist die Kommunikationsstrategie der Polizei Mittelhessen vergleichbar mit der Polizei Aachen am Hambacher Forst. Aber die Polizei Mittelhessen veröffentlicht wesentlich häufiger und reagiert sehr offensiv auf Meldungen auf Twitter. Pressevertreter haben es rund um den Wald mit verschiedenen Einheiten zu tun, was die Pressearbeit erschwert. So gibt es neben den kämpfenden Einheiten Kontaktbeamte und Pressesprecher, die vor Ort manchmal unterschiedliche Ansagen geben. Oder es werden Journalistinnen abfotografiert, um angeblich zu zeigen, dass Presse in verschiedene Bereiche vorgelassen wird, aber natürlich ist es nicht besonders angenehm, wenn man bei der Arbeit als Pressevertreterin gezeigt wird, denn wie am Hambi gibt es auch rund um den Danny natürlich Bedrohungen gegen Menschen, die solidarisch mit dem Widerstand berichten. Auch am Danny gab es verschiedene Beispiele, wo die Polizei zu Tatsachen gelogen hat. Besonders in den letzten Tagen gab es einige Situationen, in denen die Polizei besonders brutal und fahrlässig vorging und so AktivistInnen in Lebensgefahr brachte. Trotzdem versucht die Polizei, den Einsatz unter dem Motto Sicherheit vor Geschwindigkeit als kontrolliert darzustellen. Das Problem ist leider, dass diese Meldungen von Mainstream-Medien oft 1:1 aufgegriffen werden und den Aussagen der Polizei mehr Gewicht verliehen wird. Was können wir dagegen tun? Eine sehr gute Möglichkeit ist es, die Polizei und ihre Kommunikation aus der Nähe zu beobachten und zum Beispiel zum Dannenröder Forst oder zu Demonstrationen oder Ähnlichem in der Umgebung zu gehen und genau hinzuschauen, wie sie agiert und kommuniziert. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gern eure Kommentare, Anregungen und Kritik auf Twitter. Nächste Woche sind meine Themen unter anderem erschossen von der Polizei und das neue grüne Grundsatzprogramm und Polizei abschaffen in politischen Programmen. Kleiner Spoiler, da gibt es tatsächlich nicht so viel, aber lasst euch überraschen. Danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und bleibt gesund. Euer Pups.